Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir schauen uns heute einige Themen an, die auf den ersten Blick vielleicht weit auseinander liegen, aber im Kern alle eines gemeinsam haben. Sie verändern fundamental, wie unsere Welt in den nächsten Jahren funktionieren wird. Ich habe heute meine geschätzte Kollegin Laura hier im Studio. Hallo Laura.
Hallo Tim, ich freue mich riesig auf die heutige Session. Wir haben wirklich ein paar spannende Themen auf dem Zettel. Es geht um Hardware, Biotechs und die Frage, wie wir in einer Welt voller künstlicher Intelligenz überhaupt noch wissen, was wahr ist und was nicht. Ich glaube, wir sollten direkt mit einem Thema starten, das viele von uns gar nicht auf dem Schirm haben, wenn sie an KI denken. Meistens reden alle nur über die Chips, also die GPUs, aber kaum jemand spricht darüber, was passiert, wenn diese Dinger erst einmal laufen.
Genau da setzt unser erster Punkt an. Das Thema Rechenzentrum, Infrastruktur und vor allem die Kühlung. Wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, starren quasi alle auf die Hardware, also diese extrem leistungsstarken Grafikprozessoren. Aber es gibt ein riesiges physisches Problem, das oft völlig übersehen wird. Die Wärmeentwicklung. Diese Rechenzentren werden im Grunde zu Hitzeinseln. Das ist so extrem, dass die herkömmliche Luftkühlung, also quasi riesige Ventilatoren, einfach nicht mehr ausreicht.
Das klingt fast schon paradox, oder? Wir bauen diese hochmodernen digitalen Gehirne, aber wir scheitern an der einfachen Physik der Wärme. Und genau hier kommt das sogenannte Liquid Cooling ins Spiel. Damit ist die Flüssigkeitskühlung gemeint. Wir bewegen uns also massiv weg von Luft und hin zu spezialisierten Wärmemanagementsystemen. Wenn man sich zum Beispiel Irland ansieht, wird das Ausmaß deutlich. Dort verbrauchen die Rechenzentren bereits fast so viel Strom wie alle privaten Haushalte zusammen. Und ein erheblicher Teil dieses enormen Strombedarfs fließt allein in die Kühlung, damit die Systeme nicht überhitzen.
Das ist wirklich eine Wahnsinnszahl. Aber warum ist das eigentlich so kritisch? Können die Chips nicht einfach langsamer laufen? Naja, genau das passiert dann nämlich und man nennt das Thermal Throttling. Das bedeutet im Grunde, dass der Chip seine Leistung drosselt, weil er zu heiß wird. Wenn das passiert, können die neuesten und teuersten Chips ihre volle Kraft gar nicht entfalten. Deshalb werden Unternehmen die Lösungen für die energetische Optimierung und eine effektive Wärmeabfuhr anbieten. Zu den absolut wichtigsten Zulieferern der gesamten KI-Industrie.
Das ist im Grunde eine klassische Pick-and-Shovel-Strategie, wenn man es aus der Finanzperspektive betrachtet. Zur Erinnerung für alle, die den Begriff nicht kennen. Während des Goldrausches wurden oft nicht die Goldgräber reich, sondern diejenigen, die ihnen die Schaufeln und die Spitzhacken verkauft haben. In diesem Fall sind die KI-Firmen die Goldgräber, aber ohne die effizienten Kühlsysteme als Werkzeuge können sie gar nicht erst richtig arbeiten.
Absolut. Und wenn man sich die Argumente für diesen Bereich ansieht, wird klar, dass es fast keine Alternative gibt. Die Kühlung ist eine physikalische Notwendigkeit. Ohne sie kein Betrieb von High-End-GPUs. Außerdem gibt es einen enormen regulatorischen Druck. Es gibt immer strengere Effizienzgesetze, die sogenannten PUE-Werte, die die Betreiber dazu zwingen, ihre Infrastruktur aufzurüsten. Und ein weiterer wichtiger Punkt sind die hohen Eintrittsbarrieren. Man kann nicht einfach über Nacht ein solches Kühlsystem bauen. Das erfordert tiefes Engineering-Know-how, was den Wettbewerb für die bereits etablierten Anbieter begrenzt.
Aber wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Wir müssen natürlich auch über die Risiken sprechen. Da gibt es zum einen den lokalen Widerstand. Immer mehr Menschen wehren sich gegen den Bau neuer Rechenzentren in ihrer Nachbarschaft. sei es wegen der steigenden Strompreise oder einfach wegen des Lärms. Das könnte die Nachfrage bremsen. Und dann wäre da noch die Technik selbst. Wenn es plötzlich einen Durchbruch bei Chip-Architekturen gäbe, die viel energieeffizienter sind, könnte der Bedarf an komplexer Kühlung sinken.
Und nicht zu vergessen die Rohstoffkosten. Für diese Anlagen braucht man Materialien wie Kupfer. Wenn die Preise für solche Rohstoffe steigen, drückt das direkt auf die Margen der Infrastrukturanbieter. Aber gut, das ist die Hardware-Seite der Medaille. Lassen wir uns jetzt mal in eine ganz andere Richtung bewegen. Weg von den kalten Servern hin zu etwas, das unser Leben auf einer ganz persönlichen Ebene verändern könnte. Die mRNA-Revolution und personalisierte Krebsvakzine.
Oh ja, das ist ein Thema, bei dem man wirklich Gänsehaut bekommt. Wir reden hier über einen Paradigmenwechsel in der Biotech-Branche. Viele kennen mRNA natürlich noch aus den Corona-Impfstoffen, aber jetzt geht es um etwas viel Größeres, Krebstherapien. Moderna und Merck haben in einer gemeinsamen Studie für Melanome, also schwarzen Hautkrebs, Ergebnisse vorgelegt, die jahrzehntelange Forschung validieren. Das Spannende hier ist, es handelt sich nicht um einen herkömmlichen Impfstoff, den jeder bekommt. Es ist eine individualisierte Therapie.
Moment, lass uns das kurz für alle erklären, die keine Biologen sind. Was genau bedeutet personalisiert in diesem Zusammenhang? Ich verstehe das so, dass man nicht einfach ein Standardmedikament nimmt, sondern dass die Therapie auf der molekularen Sequenzierung des spezifischen Tumors eines einzelnen Patienten basiert. Man schaut sich also quasi den genetischen Fingerabdruck des Krebses an und baut dann einen passenden Impfstoff dafür.
Genau so ist es. Das transformiert die gesamte Sichtweise auf Krebs. Aus einer oft tödlichen Diagnose könnte so eine behandelbare, chronische Erkrankung werden. Oder im besten Fall führt es zur vollständigen Remission, also zum Verschwinden der Krankheit. Und das Ganze ist keine ferne Zukunftsvision mehr. Moderna plant sogar, diese Medikamente bereits im nächsten Jahr auf den Markt zu bringen. Da steht also ein massiver kommerzieller Upside bevor. Zudem eröffnet die Fähigkeit, DNA-Mutationen so präzise anzusteuern, Anwendungen für viele andere Krebsarten.
Das klingt fast schon zu gut, um wahr zu sein, aber es ist ja durch erfolgreiche Spätphasenstudien untermauert, richtig? Wenn man die Pro-Argumente betrachtet, sticht natürlich der klinische Durchbruch hervor. Diese signifikante Reduktion von Rückfällen und Metastasen bei Melanomen ist ein riesiger Beweis für die Effektivität dieser Technologie. Und dann ist da noch die Skalierbarkeit. Einmal etabliert, kann man die Plattform auf verschiedene Tumorarten übertragen. Das schafft ein enormes Marktpotenzial.
Und wir dürfen nicht vergessen, dass Moderna hier mit Merck kooperiert. Das ist strategisch genial, denn so verbindet man die innovative mRNA-Technologie von Moderna mit der globalen Vertriebs- und Zulassungsmaschinerie eines Giganten wie Merck. Aber natürlich gibt es auch hier Risiken, über die wir ehrlich sprechen müssen. Die größten Hürden sind wahrscheinlich die Zulassung durch Behörden wie die FDA in den USA oder die EMA in Europa. Trotz positiver Studien könnten diese Behörden strengere Auflagen für personalisierte Medikamente fordern, was den Markteintritt verzögern würde.
Und dann ist da noch die Kostenfrage. Ich meine, wenn jeder Impfstoff individuell angefertigt werden muss, kann das nicht extrem teuer sein? Das ist ein kritischer Punkt. Die Frage ist, ob die Krankenkassen solche Kosten überhaupt übernehmen. Wenn die Erstattungsfähigkeit nicht geklärt ist, bleibt das Medikament vielleicht nur einer kleinen, reichen Elite vorbehalten. Und natürlich gibt es auch Konkurrenz. Andere Biotech-Player könnten vielleicht noch schnellere oder günstigere Alternativen in der Immuntherapie entwickeln.
Das stimmt, aber bleiben wir mal beim Thema Biologie und Forschung. Denn das führt uns direkt zu unserem dritten Punkt, den biologischen Datenfabriken. Tim, hast du dich schon mal gefragt, warum so viele Medikamente in der Entwicklung scheitern?
Ich glaube, oft heißt es, dass sie im Labor funktioniert haben, aber dann beim Menschen nicht mehr. Und genau das ist ja das Problem, das Unternehmen wie Vivodyne lösen wollen. Es gibt da dieses riesige Problem in der Wirkstoffentwicklung. KI-Modelle sind mittlerweile super darin, Krebs bei Mäusen zu heilen, aber an uns Menschen scheitern sie oft, weil die Trainingsdaten einfach unzureichend sind. Die Maus ist eben keine kleine Kopie eines Menschen.
Exakt. Und genau hier setzt Vivodyne an. Sie bauen modulare Roboterlabore, die menschliches Gewebe züchten und dieses dann autonom testen. Anstatt also auf Tierversuche zu setzen, generiert das System kausale biologische Daten direkt aus menschlichen Zellen. Und jetzt kommt die beeindruckende Zahl. Bei Atemwegsgewebe liegt die Vorhersagegenauigkeit bei bis zu 96%. Das bietet Pharmaunternehmen einen massiven Zeit- und Kostenvorteil.
96%. Das ist ja fast schon präzise. Die These dahinter ist also eigentlich, dass derjenige, der die Qualität der Daten kontrolliert, am Ende die KI-gestützte Arzneimittelentwicklung dominiert. Wir bewegen uns weg vom klassischen Trial and Error, also diesem Ausprobieren in klinischen Studien, hin zu einer datenbasierten Präzisionsvorhersage, noch bevor überhaupt der erste menschliche Test ansetzt.
Das hat natürlich enorme Vorteile. Erstens überwinden wir diesen sogenannten Data Gap, also die Lücke zwischen Tierversuch und Mensch. Zweitens gibt es einen starken ethischen Trend. Sowohl in der Gesellschaft als auch bei den Regulatoren wächst der Druck, Tierversuche drastisch zu reduzieren. Und drittens ist da natürlich die Effizienz. Wenn man die Erfolgsquote bei klinischen Studien in Phase 1 bis 3 erhöht, spart das Milliarden an Entwicklungskosten.
Aber ich frage mich, wie realistisch ist es, den gesamten menschlichen Körper in einem Roboterlabor zu simulieren? Das ist doch extrem komplex.
Und genau das ist einer der Risikofaktoren. Gewebekulturen können die Interaktion komplexer Organsysteme nur begrenzt simulieren. Denk zum Beispiel an die Gehirn-Darm-Achse. Solche komplexen Wechselwirkungen lassen sich in einer Petrischale oder einem Modul kaum abbilden. Außerdem muss die FDA diese synthetischen Daten erst einmal als gleichwertig oder sogar überlegen gegenüber Tierversuchen anerkennen, damit das wirklich den Standard wird. Und wir dürfen nicht vergessen, der Aufbau dieser physischen Roboterlabore ist extrem kapitalintensiv. Da müssen am Anfang sehr hohe Investitionen fließen.
Das ist ein fairer Punkt, aber schauen wir uns zum Abschluss noch ein Thema an, das uns alle betrifft, sobald wir unser Smartphone in die Hand nehmen. Und zwar TrustTech, also Technologien für Vertrauen. Laura, ich glaube, wir treten gerade in eine Ära ein, in der man eigentlich gar nichts mehr glauben kann, was man online sieht oder liest.
Das ist absolut beängstigend, aber wahr. Wir reden hier von KI, gestützter Manipulation. Ein Beispiel, das im Bericht erwähnt wird, sind Fake-Bewertungen in der Gastronomie. Es gibt Studien, die zeigen, dass bei bis zu 70% der top bewerteten Restaurants ungewöhnliche Muster bei den Bewertungen auftreten. Das bedeutet, ein Großteil dieser glänzenden Rezensionen könnte schlichtweg von einer KI generiert worden sein, um das Image zu pushen.
70%. Wahnsinn, wenn man sich nicht mehr auf Online-Reviews verlassen kann und Videos durch Deepfakes manipuliert werden, bricht ja quasi die Grundlage des digitalen Handels zusammen. Und genau hier kommt TrustTech ins Spiel. Das ist eine neue Klasse von Software, die mittels statistischer Analysen und kryptografischen Signaturen unterscheidet, was echt ist und was manipuliert wurde.
Genau, die Idee ist, Vertrauen in digitale Märkte wiederherzustellen. Ein Ansatz wäre zum Beispiel, Reviews direkt mit verifizierten Transaktionen zu verknüpfen. Also nur wer wirklich dort gegessen oder bezahlt hat, darf eine Bewertung hinterlassen, die dann zertifiziert wird. Wer solche Tools baut, schafft im Grunde die kritische Infrastruktur für den E-Commerce der Zukunft.
Wenn man darüber nachdenkt, ist das ja fast schon ein Überlebenskampf für große Plattformen. Amazon, Google oder Airbnb müssen diese Trust-Tech-Tools implementieren, sonst kollabiert am Ende die gesamte Glaubwürdigkeit ihrer Plattformen. Und es gibt ja auch einen regulatorischen Trend. Gesetze zur Kennzeichnung von KI-Inhalten werden die Nachfrage nach solcher Detektionssoftware massiv befeuern. Je besser die KI im Fälschen wird, desto wertvoller wird ein zertifiziertes Echtsiegel.
Das klingt logisch, aber ist das nicht wie ein Wettrüsten? Die Leute, die fälschen, werden ja auch immer besser. Könnten die Detektoren nicht ständig überholt werden? Das ist definitiv eines der größten Risiken, dieses ständige Katz-und-Maus-Spiel zwischen Fälschern und Detektoren.
Da hast du recht. Und dann gibt es noch den Konflikt mit dem Datenschutz. Um jemanden oder eine Transaktion wirklich zu verifizieren, braucht man oft mehr persönliche Daten. Das beißt sich aber mit dem aktuellen Trend hin zu mehr Privacy und strengeren Datenschutzregeln. Und natürlich die Kosten. Ein riesiger Konzern kann sich solche Zertifikate leisten, aber ein kleiner Gastronom oder ein lokaler Anbieter könnte an den Implementierungskosten scheitern.
Es ist wirklich eine spannende Zeit. Von der Kühlung gigantischer Rechenzentren über die Heilung von Krebs mit mRNA-Impfstoffen und Roboterlaboren bis hin zur Rettung unseres digitalen Vertrauens. Alles scheint miteinander vernetzt zu sein. Irgendwie geht es immer darum, wie wir Technologie nutzen, um physische oder biologische Grenzen zu überwinden.
Absolut. Es ist eine faszinierende Mischung aus extremem Engineering und bahnbrechender Biologie. Ich denke, wir haben heute einen guten Überblick bekommen, wo die Hebel der Zukunft liegen und wo man besonders aufpassen muss. Laura, vielen Dank für deine Einblicke und das spannende Gespräch.
Sehr gerne, Tim. Hat mir echt Spaß gemacht.
Und euch lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet ein paar spannende Impulse mitnehmen. Bleibt neugierig und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis bald. Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.